Moin, moin. Allzu viel sind nicht da. Wer hat ein Radio zu Hause von euch? Wer hört auch jeden Tag Radio? Cool, dann seid ihr richtig hier. Gut, zu Bielefeld kommen wir gleich. Der Vortrag hat ein bisschen spröden Titel. Schuld ist meine Frau. Ich habe sie gefragt, ich will einen Vortrag halten über, keine Ahnung, Radio. Und dann haben wir mehrere Spaziergänge gemacht und dann hat sie gesagt, naja, okay, dann nimm noch den Titel. Ja, ist okay. So schlecht fand ich ihn nicht, aber ich habe dann festgestellt, als ich den Vortrag gebaut habe, Wortmetapher, eigentlich geht es mir darum, wie baut man heute Radios? Kann jemand mit dieser Schaltung da oben noch was anfangen? Alter Detektorempfänger, eine Diode, die Diode war das Wichtigste, die Spule und den Drehkondensator brauchte man dazu, nur um ein bisschen noch, vielleicht auch noch einen anderen Sender zu bekommen. Ich muss dazu sagen, ich komme aus Berlin, aus Ostberlin. Bei mir hat die Diode gereicht, um Rias zu empfangen. Ja, und das ist so meine Jugendzeit von vor 45 Jahren gewesen und da fängt es an und hört dann heute irgendwann auf in diesem Vortrag. So, aber erstmal ein paar Worte zu mir. Erstmal das große Bild. Es hat auch irgendwas mit Radio zu tun. Kennt jemand dieses? Ist auf dem Teufelsberg, genau. Und hat natürlich ein bisschen was auch mit Radio zu tun, weil wer es nicht kennt, das ist so diese Abhörstation der Amerikaner und der Engländer in West-Berlin auf dem Teufelsberg. Und da wurde dann angeblich bis Moskau reingehört, der Militärfunk und alles, was da so Spionage würdig war, wurde dann dort abgehört und aufgezeichnet und keine Ahnung, analysiert und so weiter. Und ich war letztes Jahr, habe ich mal eine Wanderung auf dem Teufelsberg gemacht, da ist auch dieses Bild entstanden. Man kommt wieder rauf, ist auch jedem zu empfehlen, das ist nicht so Mainstream Berlin, sondern wunderschöne Wandergegend. Und man kommt rauf, da ist auch ein Museum, man kann auch die ganzen Häuser, also das ist wie Lost Places, aber geführt, beziehungsweise da muss man auch sich anmelden und auch einen kleinen Obolus bezahlen, das ist eine kleine Ausstellung. Also es ist wirklich sehr interessant, wer sich dafür interessiert. Oder wer sich auch dafür interessiert, Graffiti ist auch ganz cool dort. Also diese ganzen Hallen, da haben sich sehr, sehr bekannte Künstler verewigt. Branko glaube ich nicht, aber so, was sonst so bekannt ist, findet man auch ganz coole Graffitis. Okay, aber Uwe Berger bin ich, komme aus Brandenburg, aus der Stadt Brandenburg, beschäftige mich mit Linux seit 1995, also ich bin schon ein bisschen älter. Im wahren Leben bin ich Softwareentwickler in einem Maschinenbaubetrieb, einem deutschen alten Eingesessenen. Wir stellen Druckmaschinen her und da gibt es eine Zweigstelle in Brandenburg, mehr verrate ich nicht, kann man selber gucken, wer es ist. Ich beschäftige mich damit MES-System, also Manufacturing Execution System. Früher hat man dazu genannt Produktionsplanung und Steuerungssysteme. Also Aufträge planen, Logistik und so ein Zeugs ist das alles. Maschinendatenerfassung, BDE, MDE, was da alles dazugehört. Und ich löse mich gerade mit meinem letzten Projekt vor der Rente. Also ich habe noch so 7, 8 Jahre bis zur Rente. Löse ich mich gerade selber ab. Das ist so ein MES-System, was wir selber geschrieben haben die letzten 40 Jahre. Ich arbeite da so seit 32 Jahren mit dran. Und jetzt ist das Management auf die Idee gekommen, ja, die sind ja alle gleich alt, gehen alle irgendwann jetzt demnächst in Rente. Und jetzt müssen wir irgendwas tun. Und dann kam man auf die tolle Idee, okay, wir ersetzen das jetzt zur Standardsoftware. Ja, und ich habe das Vergnügen, mich im Prinzip selber abzulösen und danach in Rente gehen und nach mir die Sintflut. Bielefeld. Ich war in Bielefeld vorgestern, nee, am Donnerstag. Also ich muss dazu sagen, ich fahre normalerweise auf die Frostcon, ich bin öfters hier mit dem Zug, aber da wir jetzt, meine Frau und ich, noch auf dem Rückweg noch ein bisschen Urlaub machen wollen, dachten wir, okay, wir fahren mit dem Auto und ich bin schon ein bisschen älter, 500, 550 Kilometer in einem Stück von Brandenburg hierher zu fahren, hatte ich keinen Bock gehabt. Und dann hatte meine Frau auf die Karte geguckt und hat gesagt, du, wir können uns mal Bielefeld angucken. Mal gucken, ob es das wirklich gibt. Und das ist das Beweisfoto. Gut, ist jetzt. ich habe noch ganz viele andere Fotos gemacht, weil ich war positiv überrascht gewesen. Also Bielefeld ist eine echt coole Stadt. Man kommt auch sehr schnell mit den Leuten dort ins Gespräch. Also wir waren da irgendwo in der Kneipe gewesen und dann hatte ich dann auf dem Herren-WC eine interessante Unterhaltung gehabt und haben uns dann mehrere Minuten unterhalten und dann der hat mich dann auch gefragt, na, warum bist du in Bielefeld? Da habe ich gesagt, na, ich wollte mal gucken, ob es das wirklich gibt. So, und es war aber ein älterer Herr gewesen und der hat den Spaß nicht verstanden. Der hat gesagt, ja, Bielefeld gab es wirklich nicht mehr nach dem Krieg, weil es war zerbombt gewesen. Und Hut ab, was die Bielefelder daraus gemacht haben. Also ich finde die Stadt wunderschön, meine Frau auch. Wir waren dann auch auf der Spartenburg gewesen noch am Freitagvormittag, bevor wir hier nach Bonn gefahren sind. Also wunderherrlich. Also wer nach Bielefeld mal kommt, es gibt Bielefeld und es ist eine wunderschöne Stadt.
Das Argument, das ist der Hauptsitz von Digital.
Okay. Ja, also Bielefeld ist eine Reise wert. Wir haben übrigens auf dem Johannesberg auf dem Hotel gewohnt, hat man einen wunderschönen Ausblick auf die Stadt, auf die Spartenburg, also war cool. Gut, ein bisschen Motivation, warum dieser Vortrag heute? Ich hatte mal vor, jetzt muss ich rechnen, 8 Jahren, so ein komisches Ding gebaut, habe auch mal einen Vortrag auf Chemnitzer Linux-Tag dazu gehalten, was so ein, für mich so ein Radio war, mit einem Raspberry, mit einem Display. Ja, eine Musiksammlung konnte man da auch noch mit abspielen und das Ding ist leider kaputt gegangen vor 2 Jahren. Und dann dachte ich mir, okay, es muss irgendwie ein Ersatz her, weil ich finde Radio hören voll cool. Und da ist dann das Ding dort entstanden. Also wieder ein Raspberry, sieht man hier hinten den Raspberry, mit ein bisschen Zusatzhardware noch dazu, komme ich gleich drauf. Und diesmal ein bisschen moderner mit einem Touch-Display, so einem 7 Zoll Touch-Display mit ein paar Applikationen von mir drauf. Und als ich das Ding gebaut habe, da ist dann irgendwo dieser Vortrag entstanden und dachte mir, ja, da kann man ja auch ein bisschen über Radio bauen und so weiter erzählen. Ja, was erzähle ich heute? Also ich erzähle, was ist eigentlich Radio? Hi Harald, setz dich hin. Also was ist eigentlich dieses Radio? Dann werde ich ein bisschen was über die Technologien erzählen, über DAB, über SDR, über Internetradio und auch ein paar Anekdoten werden da auch noch reinkommen. Okay, was ist dieses Radio? Also Radios, ich habe kein Latein, ich bin ein Ossi, wir hatten nur Russisch gehabt. Ja, weiß ich, aber ich war in so einer Schule, da wurde kein Latein angeboten. Wäre mal interessant gewesen, weil bei jedem Vortrag, den ich halte, sind irgendwie lateinische Wörter irgendwo im Spiel, in allen Bezeichnungen und ich bin der Typ, ich muss immer erst nachschlagen. Ne? Aber es ist interessant, wenn man vielleicht doch ein bisschen Latein könnte. Also Radius ist der Strahl und gemeint ist eigentlich irgendwie bei dieser Assoziation oder bei diesem Griff Radio, Rundfunk, Hörfunk, Broadcasting auf Neudeutsch oder was auch immer. Also Radio ist im Prinzip irgendein Gerät, mit dem man Hörfunk empfangen kann. Die Idee dabei ist natürlich, es soll für jeden sein. Es soll erschwinglich sein, es soll jeder an jedem Ort Radio hören können, weil Informationen ausgetauscht werden sollen, weil die Menschen unterhalten werden sollen, was auch immer. Also wirklich einfache, erschwingliche Technik und Infrastruktur und jeder Mensch soll überall erreichbar sein. Das ist so die Grundidee bei dem Radio. Und die Lösung, die dort dann hervorgebracht wurde für dieses Problem, war dann im Prinzip die terroristische Übertragung von Schall mittels elektromagnetischen Wellen. Also das muss man sich so unter Radio ungefähr verstehen. Und es sind dazu ein paar Probleme zu lösen gewesen in der Vergangenheit, damit man überhaupt Radio hören kann. Ich habe mal so die drei Meilensteine lässt sich jetzt, aber so die drei Dinge, die gelöst werden mussten. Also das Allerwichtigste war natürlich, den Schall in ein geeignetes Signal, in eine geeignete Information zu transformieren, also umzuwandeln. Also jeder kennt zum Beispiel die Schallplatte, jeder kennt das Telefon. Das sind so diese Meilensteine, wo man im Prinzip Schall in eine geeignete Information umwandeln konnte, die man dann irgendwie übertragen kann. Das ist auch gar nicht so lange her, dass die Typen dort, also ich habe mal immer so ein paar Namen, die sich da verdient gemacht hat, mit in diese Folie reingenommen. Wer das ganz genau wissen will, es gibt ganz viele Wikipedia-Artikel darüber. Aber gerade so bei Umwandlung Schall ist es dann eben Edison, Bell oder Reis und noch viele andere. Ja, das nächste Problem, okay, ich habe jetzt die Information in irgendeiner verarbeitbaren Art und Weise umgewandelt, also die Sprache. Es muss irgendwie übertragen werden. Heißt also Entwicklung der Übertragungstechnik. Da sind jetzt natürlich ein paar Leute dabei, die, als sie damals in dem Thema geforscht haben, mit Sicherheit nicht das Radio im Hintergrund hatten, sondern die haben sich mit elektromagnetischen Wellen beschäftigt, die haben sich mit Ausbreitung dieser Wellen beschäftigt, was weiß ich alles, also Faraday, Maxwell, Hertz, Tesla. Tesla ist der mit diesen Blitzen und neuerdings Autos, glaube ich. Aber hat auch irgendwas mit Elektrotechnik zu tun. Okay, also die haben sich da so ein bisschen verdient gemacht mit der Übertragungstechnik. So, und dann muss man ja eigentlich nur noch diese beiden Dinge zusammenbringen. Also man muss diese Übertragungstechnik, man muss das Signal drauf modulieren und dann habe ich im Prinzip Informationsübertragung über terrestrische Wellen. Dann müssen natürlich auch noch ein paar Leute sich mit Sende- und Empfangstechnik zu tun, also diese beiden Gebiete irgendwie zusammenbringen. Und da haben sich ganz, ganz viele Leute verdient gemacht. Der Marconi, der kommt nachher nochmal. Der Braun ist nicht der Werner Braun. Ich glaube, Friedrich Braun ist da jetzt gemeint. Ich habe es schon wieder vergessen. Und den Herrn Adenne kennt man vielleicht noch. Wie hieß er mit Vornamen? Ich weiß gar nicht. Manfred von Adenne aus Dresden, genau. Und den finde ich immer ganz cool, wenn ich im Hotelzimmer bin. In dem Hotelzimmer heute war kein Löwe-Fernseher gewesen, aber als ich in Chemnitz war und vor einem Vierteljahr diesen Top-Vortrag gehalten habe, war es denn tatsächlich so, ich hatte auch einen Löwe-Fernseher in meinem Zimmer gehabt, war voll cool. Rundfunk ist übrigens noch gar nicht so alt. Also ich habe mal hier eine Kennzahl mal hingeschrieben, ganz unten. Die erste öffentliche Rundfunksendung war in Deutschland, also in der Welt war sie schon mal ein bisschen vorher gewesen, aber die erste öffentliche Rundfunksendung in Deutschland war ein Weihnachtskonzert gewesen am 22.12.1920. Da haben die Berliner Symphoniker, glaube ich, gespielt und haben Weihnachtsmusik gespielt und das wurde dann öffentlich ausgestrahlt und man konnte das mit den Empfängern dann dort empfangen. Gut, Informationsübertragung. Hatte ich ja schon ein bisschen was erzählt. Informationsträger sind elektromagnetische Wellen bei dem Radio, wie wir es von früher noch kennen. Auch heute noch. Okay. Die Information ist im Prinzip der Schall in Wellenform. Und um beides zusammenzubringen, also diesen Informationsträger und die Information, ist das eigentlich nur noch pure Mathematik. Ja, also da spielen dann so eine Begriffe wie Amplitudenmodulation oder Frequenzmodulation eine Rolle. Amplitudenmodulation ist im Prinzip, ich moduliere auf ein festes Sinussignal, was im Prinzip die Trägerfrequenz ist, nochmal die Schallwellen drüber, also die Informationen nochmal drüber. Und dann habe ich im Prinzip, wenn ich dann die Grundwelle da wieder rausnehme, habe ich dann im Prinzip wieder diesen Schall. Ist reine Mathematik. Noch verschärfter ist es dann bei Frequenzmodulation. Da ändere ich die Trägerfrequenz im Prinzip so ein bisschen in der Bandbreite und ist aber reine Mathematik. Ich fahre deswegen auf Mathematik ab, kommen wir nachher noch dazu, weil es ist eigentlich Mathematik, also sprich prädestiniert für Computer, für Rechner, für irgendwas. Ja, der Unterschied vielleicht bei Amplitudenmodulation und Frequenzmodulation, beim ersteren erreiche ich eine höhere Reichweite, weil die Frequenzen noch nicht allzu hoch sind, die Trägerfrequenzen. Und bei Frequenzmodulation habe ich eine sehr hohe Informationsdichte. Auch dort macht es erst Sinn, wenn man Stereosignale übertragen möchte, weil dort mehr Informationen übertragen werden müssen, also für den linken und für den rechten Kanal und vielleicht noch ein paar andere Informationen. Aber die Reichweite von diesen höherfrequenten Trägerwellen ist nicht allzu hoch. Also das ist so das typische UKW. Weiß gar nicht, Reichweite, UKW-Sender, 50 bis 100 Kilometer und dann war es das, glaube ich, schon. Okay. Amplitudenmodulation, das geht bis in die Langwelle runter. Also da kann man dann wahrscheinlich einmal um die Welt funken. Konnte man früher zumindest. Heute geht es nicht mehr ganz so einfach. Aber wie auch immer. Ja, unten zusammengefasst noch einfach, der Sender kodiert und der Empfänger, das ist der Dekodierer im Prinzip. Gut, Radiobasteln von früher. Bei mir vor 45 Jahren, da war ich dann so 13, 14. Jetzt kann jeder ausrechnen, wie alt ich bin. Fing bei mir so an. Ja, ich hatte da irgendwo, mein Buch habe ich leider nicht mehr gefunden, aber ich habe irgendwo anders eine wunderschöne handschriftliche Aufzeichnung gefunden. Jeder hatte so in der Klasse sein Buch gehabt mit irgendwelchen Schaltungen, weiß nicht, ob das jemand kennt. Und man hat diese Schaltungen ausgetauscht, man hat die aufgebaut, man hat sich gefreut, wenn es funktioniert hat. Man hat auch irgendwelche krusten Leiterplatten entwickelt, die im Bad seiner Mama oder seines Papas oder seines Elternhauses geätzt. Ja, es ist jetzt nur sinnbildlich. Doch, das ist auch noch alt. Also wenn man genau hinguckt, das ist so ein Stereo-Decoder, glaube ich. Der A244 war in der DDR sehr weit verbreitet, glaube ich. Und das ist ein Verstärkerschaltkreis, der A211. Wann gab es die DDR? So, und also sagen wir mal 40 Jahre sind das auch da. Ja? Ja, also jeder hatte da so sein Buch gehabt und die hohe Kunst war, einen UKW-Empfänger zu bauen. Also wenn man es geschafft hatte, ein UKW-Radio zu bauen, was auch funktioniert hat, dann war man der Held der Klasse oder der Schule gewesen. Ja. Und das war so mein Lieblingsbuch gewesen damals. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt, das ist ein DDR-Buch aus dem Amateurbibliothek, so hieß der, glaube ich, der Verlag oder die Reihe. Weiß gar nicht. Nee, der Verlag hieß, glaube ich, Verlag für Militärtechnik oder irgend sowas. Und da gab es eine Amateurbibliothekreihe. Ja, also das ist so ein bisschen Nostalgie von 45 Jahren. Ich fand das immer ganz cool. Und wie gesagt, wenn man UKW-Empfänger, dann warst du der Held der Klasse gewesen. Das war immer cool. Okay, die erste Anekdote. Wer kann damit was anfangen? Okay, ich muss allerdings dazu sagen, ich musste das Bild aus verschiedenen Gründen reinnehmen, weil ich kein freies Bild von dem gefunden habe, der eigentlich gemeint ist. Der ist nämlich auch nicht auf diesem Bild. Wer ist das oder was meine ich jetzt? Also kennt doch keiner. Ja, das Haus ist ja, das ist okay, das ist der Rundfunk im amerikanischen Sektor, RIAS, ich bin ja Ostberliner, du konntest ja hören. Wichtiger ist eigentlich diese Gruppe hier, das sind The Lords. Und es gab, jetzt muss ich meinen Spickzettel raushören, einen gewissen Herrn Lord Knut. Und der hat immer mittwochs und Freitagabend gab es Schlager der Woche. Schlager der Woche muss man aber sich nicht so vorstellen wie heute, Schlager der Woche, sondern Schlager der Woche, das waren die Hitparaden der damaligen Zeit der 80er Jahre. Also der hat diese Sendung von, Sie sollen mal gucken, von 86 bis 95, nee Quatsch, von 68 bis 95, 85 gemacht. Danach wurde er ein bisschen gecancelt, weil er mit seinen flotten Sprüchen ein bisschen zu hart war dann. Und der hatte mal Schlager der Woche gemacht und das war für mich immer, ich war da 14, 15, 16, habe ich dann immer Schlager der Woche unter der Bettdecke gehört. Ich hatte dann so meinen Transistorempfänger gehabt oder meinen Detektorempfänger und habe dann immer Schlager der Woche gehört. Später hat man dann einen Kassettenrekorder gehabt, dann hat man das noch aufgenommen und das war für mich immer feste Zeitpunkte, wo ich gesagt habe zu meiner Mutter, lass mich jetzt in Ruhe, ich muss Schlager der Woche hören. Ja, der Lord Knut, der ist leider schon tot. Er war übrigens Bassist in dieser Band. Das ist zwar ein Bass, aber das ist 3 Jahre später aufgenommen, weil er hatte irgendwann 65, glaube ich, einen Unfall gehabt, hat ein Bein verloren und konnte dann halt nicht mehr bei The Lords spielen. Und das Bild ist ein bisschen später entstanden, ich glaube 67, 68. Gut, also ja, so eine Anekdote mal aus meiner Jugendzeit, warum Radio hören cool ist. Radio basteln gestern, wobei das nicht ganz stimmt. Das Ding habe ich vor einem halben Jahr mal aufgebaut. Das sind so diese typischen Baukästen, die man als Weihnachtskalender bekommt oder bei irgendwelchen Kaffeeherstellern für 14 Euro oder sowas. Und ich habe auch mal ein Geschenk bekommen, ich glaube von meinen Kindern, vor 2, 3 Jahren. Ich habe mich dann, als ich den Vortrag fürs Frühjahr gemacht habe, daran erinnert und habe dann das Ding dann tatsächlich mal aufgebaut. Und das Schlimme war, hat gar keinen Spaß gemacht, weil das Ding hat man angeschaltet und hat funktioniert. Ja, aber das ist so Radio Basteln heute, weil das ist alles irgendwie mit integrierten Schaltkreisen. Das Ganze verbirgt sich da drin irgendwie. Und dann ist da der Kleine, dort ist noch so ein Operationsverstärker, mit dem man das dann für den Lautsprecher noch ein bisschen verstärkt. Aber das ist so, wenn man Radio bastelt heute, dann so das übliche Equipment. Ja, man kann es auch noch löten und in so eine Pappkaste bringen. Ja, okay. Ob es cool ist, weiß ich nicht, aber war trotzdem eine interessante Stunde wieder für mich, mal ein neues Radio zu basteln. Okay. Radio basteln heute ist eigentlich ein bisschen was anderes und darüber soll auch ein bisschen der Vortrag gehen. Das war jetzt alles nur Vorgeplänkel, weil heute programmiert man eigentlich Radios. Was meine ich damit? Das erste wäre zum Beispiel Digital Audio Broadcasting, also DAB. Und das ist im Prinzip das moderne UKW. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob das sinnvoll ist, ob es dann wirklich irgendwann mal das UKW ablösen wird, weil der letzte Punkt ist da schon irgendwo eine Geschichte, wo man dann überlegt, naja, okay, die Menschheit hat UKW-Radios, Mittelwellenradios, irgendwas Radios und jetzt kommen da die Leute und sagen DAB und UKW soll abgeschaltet werden. Ich weiß gar nicht, wie jetzt gerade so die Gesetzeslage ist oder die Vorhaben. Auf jeden Fall wird das immer heiß diskutiert. Und dazu kommt dann eben halt auch noch, wenn dann DAB Plus kommt, dann sind die DAB-Empfänger auch alle, die DAB ohne Plus-Empfänger auch alle wieder obsolet, keine Ahnung. Die Diskussion will ich aber heute nicht führen. Einfach nur, DAB ist im Prinzip ein Standard zur terrestrischen Übertragung von Digitalradios. Und es hat dann natürlich auch irgendwo seine Daseinsberechtigung, warum man sich darüber Gedanken gemacht hat, weil der UKW-Frequenzbereich 87 MHz bis 108 MHz neuerdings bietet eben halt nur sehr wenigen Sendern parallelen störungsfreien Empfang. Und dadurch, dass es sehr, sehr viele Regionalsender gibt und dieses Frequenzband eben halt so schon ausgelastet ist, haben viele Regionalsender keine Chance, da irgendwie noch irgendeinen Frequenzbereich zu bekommen, Frequenzband. Und deswegen hat es natürlich schon irgendwo eine Daseinsberechtigung, das DAB. Es stärkt im Prinzip die Regionalsender. Die Lösung dafür ist dann im Prinzip eben halt genau diese digitale Audiokompression, Bindung in mehrerer Programme in irgendwelchen Blöcken, Ensembles oder Multiplexen. Gibt es mehrere Begriffe dafür. Und ja, also deswegen DAB. Ich habe dann diese Karte bei Wikipedia gefunden, fand ich ganz interessant. Es gibt gar nicht so viele Länder, die DAB haben irgendwie. Und es gibt sogar schon Länder, die DAB wieder abgeschafft haben. Fand ich auch cool. ja, ist gar nicht so weit verbreitet. Gut, klar, Europa ist okay, aber so Amerika schert sich einen Dreck darum. China hat es schon wieder abgeschafft, Kanada auch. Ja, okay. Russland überlegt, genau, Länder mit Interesse. Aber die haben gerade, glaube ich, andere Probleme. Ja, also das ist so die Weltkarte vom DAB. Fand ich ganz interessant. Gut, wie funktioniert das? Also wir haben da irgendwo einen Frequenzbereich. Das ist das alte Fernsehband gewesen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da die zweiten oder die dritten Programme ausgestrahlt wurden. Wo dieses VHF-3-Band. Frequenzbereich steht da oben, 174 bis 230 MHz. Und dieser Frequenzbereich in Deutschland, ich muss natürlich sagen, jetzt in Deutschland, ist in 35 Blöcken unterteilt. Und dort gibt es bundesweite Blöcke, also die werden von jeder DAB-Sendestation ausgestrahlt. Dann gibt es landesweite, also bundeslandweite Blöcke. Und dann gibt es, die werden dann auch in dem Bundesland immer ausgestrahlt. Und dann gibt es noch regionale Blöcke. Und theoretisch können im Prinzip in einem Block 16 Slots, das wird nicht alles für Hörfunk verwendet, das wird auch für Datenfunk verwendet, aber theoretisch könnten in einem Block 16 Sender senden. Die Liste der deutschen DAB-Sender und auch die Kanäle, die dann ausgestrahlt werden in den Slots, findet man hier unter anderem. Und wenn man das jetzt so alles ein bisschen zusammenzählt, dann kommen da schon eine ganze Menge Senderfrequenzen oder Senderbereiche für sehr viele Sender zustande. Und Deswegen bringt das Interact wahrscheinlich auch Sinn. Man kann, wie gesagt, drüber streiten, ob das jetzt cool ist oder nicht. Man braucht eben halt einen speziellen Empfänger oder man baut sich im Prinzip selber einen Empfänger. Nochmal kurz der Unterschied zwischen DAB und DAB Plus. Unterscheidet sich noch mehr Kriterien, aber das sind so die grundlegenden Kriterien und das ist dann auch so dieses Ausschlussverfahren, warum dann DAB nicht mehr mit DAB Plus funktioniert, mit einem Empfänger, der nur DAB konnte. Der hat dann vielleicht dieses MPEG 4 nicht mehr implementiert, der normale DAB-Empfänger, und da muss man sich schon wieder einen neuen Empfänger bauen oder kaufen. Aber das sind so die grundsätzlichen Unterscheidungskriterien. Man mag jetzt vielleicht sagen, ja okay, man verschlechtert sich in der Qualität, aber wir reden über Radio. Ja, also Radio soll ja ein Informationsmedium sein. Wenn man hochwertige Musik hören will, dann sollte man vielleicht ein bisschen was anderes benutzen. Die Samplerate. Kann ich jetzt nicht sagen. Vielleicht kommt es auf einer anderen Folie nochmal, weiß ich nicht. Ja, es kann sein. Irgend sowas in dem Dreh wird es schon sein. Ja, habe ich jetzt nicht rausgesucht gehabt. Ja, stimmt, wäre nochmal so ein interessantes Kriterium. Ja, aber wie gesagt, Datenrate hin oder her, es geht um Radio, es geht um Informationsaustausch. Wenn man hochwertigen Heavy Metal hören möchte, dann nimmt man eine Schallplatte oder eine CD oder Schlager, Entschuldigung, oder andere Musik. Okay, Fragen bis hierher? Gut, wenn man ein DAB-Radio selber bauen möchte, man kann natürlich in den Laden gehen, sich da einen DAB-Empfänger für 30 Euro kaufen, gibt es auch bei diesem Kaffeelieferanten zum Beispiel, oder was höherwertiges aus dem Mediamarkt, was man an seine Stereoanlage anschließen kann, kann man sich alles kaufen, aber ist ja viel cooler, wenn man sich das selber baut und vor allen Dingen auch selber programmiert, weil dann kann man das nach seinen Bedürfnissen machen, so wie man der Meinung ist, zu leben oder das zu bedienen. Und ich habe genau mit dieser Hardware angefangen. Also die Idee stammt aus einem Raspberry Pi Geek Magazin Artikel von vor 3 Jahren. Da wurde im Prinzip dieses Ugreen Dubboard vorgestellt. Und ich komme jetzt nicht auf den Namen, wer es war, ist auch egal, kann man ja nachschlagen, hat dann im Prinzip so ein Mini-Python-Programm da rumgeschrieben. Der hat dann noch so eine Dreh-Encoder noch dran gehabt und ein Display hat er nicht mehr gehabt. Und das war dann für mich der Antrieb gewesen, das Ding dann mal ein bisschen weiter aufzupimpen. Und im Prinzip habe ich dann genau das Ding erweitert. Hardwaremäßig sieht das dann im Prinzip so aus. Das Ugreen Board ist übrigens ein Schweizer Lieferant. Kann DAB, DAB Plus und FMHD. FMHD ist aber nicht Deutschland FM. Also man kann kein deutsches UKW-Radio empfangen, sondern FMHD ist ein amerikanischer Standard. Ich habe gehört, es gibt auch Firmware-Patches für dieses Board, dass man auch deutsches UKW empfangen kann, aber ich höre dann lieber doch DAB-Radio. Und ja, die Basis ist da dieser bekannte Silicon Labs Schaltkreis und das Ganze steuert man über SPI an. Was cool ist, ist eben halt die Größe, passt genau auf einem Raspberry rauf, weil es PIN-kompatibel ist mit der Raspberry. PIN-Leiste 50x20 sieht so aus wie ein Zero eigentlich, oder ist noch kleiner, glaube ich, als ein Zero. Was ganz cool ist, die neueren Versionen von dem Teil, die sind auch I2S-fähig, sprich also ich muss da nicht über die Klinke da irgendwie das Audiosignal abfangen, sondern ich kann da auch noch eine vernünftige Soundkarte ranknallen, beziehungsweise den Raspberry das ganze Zeug machen lassen. Ein großer Nachteil, die Firmware ist nicht offen. Man kann es natürlich auch mit offener Firmware benutzen. Ich habe mir die Mühe, wie gesagt, nicht gemacht. Es gibt aber ein Kommandozeilentool und das steuere ich dann im Prinzip mit meinem Python-Programm an. Da kann man dann Sender wählen, man kann scannen und so eine Geschichten. Und das steuere ich dann im Prinzip mit meinem Python-Programm an, was dahinter dann läuft. Hardwaremäßig sieht das so aus. Jetzt muss ich suchen, wo ist es? Das hier ist es. Also das ist der große Raspberry, also das ist ein Raspberry 3, glaube ich, in dem Fall jetzt. Das große Ding dort. Und das ist im Prinzip dieses Dubboard von Ugreen. Ja, also hier sieht man den Pin da, Antenne. Hier gibt es auch eine Klinke, Aber wie gesagt, ich benutze das Ding als, mit I2S auf dem Raspberry. Und ich habe dann im Prinzip eine Oberfläche geschrieben, die dann genau dieses Kommandozeilentool dort ansteuert. Dort kann man dann im Prinzip nichts scannen. Muss man anders machen. Aber wenn man, also soll ja nichts Bewegliches sein, es soll bei mir im Wohnzimmer, in meinem Bastelzimmer oder sonst wo stehen, scannt man einmal die empfangbaren Sender und dann hat man die dort in der Liste und dann kann man den Sender wählen und kriegt dann auch noch das Logo irgendwie, kann noch laut und leise und Mut schalten, Mut dann, wenn die Frau vorbeikommt und irgendwas will von einem. Und ja, so möglich, so einfach wie möglich. Und es sieht auch so spartanisch aus, immer im Hinterkopf behalten. Es läuft auf diesem 7 Zoll Touch-Display, soll es Fullscreen laufen, soll wirklich einfach bedienbar sein und dann ist gut. Gut, Fragen bis hierher? So, jetzt kommen wir, das war jetzt DAP gewesen, das ist noch nicht so allzu viel Programmierung, man muss geeignete DAP-Hardware haben. Es gibt übrigens noch viel, viel mehr DAP-Hardware, aber dieses U-Greenboard, das ist relativ einfach verfügbar und auch preiswert. Also was heißt preiswert? Hausnummer sind so 40, 45 Euro, glaube ich, so in dem Dreh, wenn man es dort in diesem Shop bestellt. Universeller ist dann natürlich irgendwo Software-Defined Radio. Und das ist dann schon wirklich Programmieren. Software-Defined Radio, wer hat es noch nie gehört? Okay. Das sind im Prinzip, da kommen wir noch später drauf, okay. Also Software-Defined Radio, das heißt, im Prinzip habe ich dort einen Empfänger, vielleicht sollten wir doch mal eine Folie vorgehen, genau. Wir haben hier irgendwo einen Stick, das sind so typischerweise diese DVB-T-Sticks von vor 15 Jahren, 20 Jahren, nee, 20 Jahre nicht, aber vor 15 Jahren, vor 10 Jahren, mit dem man terroristisch Fernsehen empfangen konnte. Und im Prinzip besteht das Zeug ja aus einem Empfänger, einen Analog-Digital-Wandler, so ein bisschen Fehlerkorrektur und dann bla und dann, nee, Quatsch. Hier, das ist der eigentliche Stick, der Empfänger und der Analog-Digital-Wandler. Und der Rest passiert auf dem Rechner. Ja, also man muss sich vorstellen, okay, ich fange diese Megahertz von Wellen auf, die einen Informationsträger haben, die lasse ich unverändert und schicke sie zu einem Computer. Ja? Und der Computer macht den Rest. Das war damals bei diesen DVB-T-Empfängern so gewesen und irgendjemand kam dann auf die Idee, hat das erkannt und hat gesagt, dann kann man auch ein bisschen was anderes machen. Da muss ich nicht nur Fernsehen empfangen, kann ich nicht nur Fernsehen empfangen. Ist jetzt auch schon wieder ein bisschen schwieriger, weil DVB-T gibt es gar nicht mehr so viel. Ich kann alles damit machen, weil dieser Empfänger werden wir dann nochmal auf irgendeiner Folie sehen, einen sehr großen Frequenzbereich empfangen. Und der Analog-Digital-Wandler ist auch so schnell, dass er das auch wirklich vernünftig abtasten kann. Und dann habe ich das Rohsignal und kann es im Prinzip im Rechner dekodieren, machen, was ich will, keine Ahnung. Gut, steht hier irgendwas auf der Folie, was noch relevant ist? Der große Vorteil davon ist natürlich, ich bin jetzt nicht mehr, also ich kann jetzt mit dem Empfänger nicht nur DAP empfangen, sondern ich könnte auch UKW empfangen, ich kann auch DVB-T empfangen, ich kann Amateurfunk abhören, ich kann Polizeifunk abhören, ich kann, keine Ahnung, abhören, ich kann auch meine Wetterstation abhören und dekodieren, muss nur wissen, wie diese Information dort dekodiert ist, damit ich sie dekodieren kann. Das ist im Prinzip der Begriff Software-Defined Radio. Also eigentlich im Prinzip das Universalradio. So, hatten wir schon gehabt. In dem oberen Bild sieht man übrigens auch, es geht auch umgekehrt. Man kann auch könnte auch senden damit, natürlich nicht mit den herkömmlichen DVB-T-Sticks, die es so zu kaufen gibt oder kaufen gab. Aber es gibt jetzt neuerdings auch Sticks, wo man auch wieder senden könnte. Also das ist ja eigentlich nur der umgekehrte Weg. Ich rechne da mein Signal aus und schicke das dann über die Antenne weg und dann ist auch gut. Gut. Es fing schon früher übrigens an mit diesem, oder andersrum, Es gibt auch SDR-Varianten, also Software Defined Radio mit PC-Soundkarten. Also so Kurzwelle, Mittelwelle. Ja, Mittelwelle ist schwierig, aber so Kurzwelle und Langwelle könnte man theoretisch auch mit einer Soundkarte auffangen und dann dekodieren. Und dann gibt es aber noch viele, viele andere Projekte, Web-SDR, HP-SDR und eben RTL-SDR, das ist dann für diese RTL-Chips, die normalerweise in diesen DVB-T-Empfängern eingebaut sind. Hier mal ein paar Kennzahlen. Das ist dieser RTL-2835-Chipsatz. Und hier auch nochmal das Jahr der Entdeckung, dass wirklich nur diese RAW-Samples übertragen werden an den Rechner und der Rechner das selber macht. Das war 2010, hat das irgendjemand bemerkt. Und 2012 entstand dann genau dieses RTL-SDR-Projekt. Und seitdem floriert diese ganzen Geschichten. Also wenn man mal zum Beispiel hier ein bisschen nachliest, das ist so eine Art Blog, wie auch Hackaday, gibt es auch für RTL-SDR so ein Blog. Also da kommen immer wieder Leute auf die Ideen, irgendwas mit SDR Tolles zu machen und kann man gerne mal nachlesen, wenn man sich dafür interessiert. Und hier unten findet man, das ist glaube ich die gleiche Seite, nee, ist eine andere Seite, auch eine Kompatibilitätsliste, was es so für Sticks gibt und die da unterstützt werden, ja? Genau, die ist meiner Meinung nach auch geschlossen, aber du kommst ja, es kommt ja dieser RAW-Sample raus und dann ist alles gut. Genau. Wenn man so ein Ding da aufschraubt oder kaputt macht oder das Gehäuse mal entfernt, dann sieht das ungefähr so aus und dann kann man auch genau erkennen, diese Komponenten. Das ist jetzt die so, ja, kann man sich jetzt streiten, die Vorder- oder die Rückseite, egal, also eine Seite. Da sieht man den Empfängerchip. Es gibt da verschiedene Empfänger, die dann auch verschiedene Frequenzbereiche abdecken können. Der erste ist so der coolste, weil der geht wirklich von 52 MHz bis 2,2 GHz. Also da kann man schon sehr viel empfangen. Und ich weiß gar nicht, welcher in meinem drin ist, weiß ich gar nicht, ich glaube so ein FC0012 irgendwas. Ja, ich glaube genau. Aber man sieht dort die Frequenzbereiche. Also UKW kann man da ganz locker empfangen, Mittelwelle auch. Nee, Mittelwelle glaube ich nicht mehr, ne? Was wie Mittelwelle ist? 1 MHz? Ja, 1 MHz, also Mittelwelle nicht mehr, aber UKW kriegt man locker hin, DAB sowieso. Und Amateurfunk, Polizeifunk, Feuerwehr, das geht auch alles, ja. Gut. Genau, das ist der Empfänger und dann hat man dieser RTL 2832, ist im Prinzip eigentlich der schnelle Analog-Digital-Wandler. Wandelraten sieht man da oben. Der dann im Prinzip das Signal, was aus dem Empfänger kommt, digitalisiert und dann über die USB-Schnittstelle dann zum Rechner schickt. AUX, RAW-Daten. Ja, wenn du die Verbindung zwischen dem und dem kappst. Oder dein ja, na gut, klar, du könntest jetzt natürlich die Wellen, die du da aus dem Äther empfängst, könntest du natürlich auf deinem Rechner in irgendeiner Art und Weise darstellen. Ein Ossi ist aber eigentlich, ich habe eine Schaltung, wo ich dann das elektrische Signal visualisiere. Das ist ja eigentlich so ein Oszilloskop. Ja, ich meine Arbeit. Ja, also der Bestandteil eines Digital-Oszillographen oder Oszilloskop ist, glaube ich, mehr der Begriff für die Röhre. Also Oszillograph ist, glaube ich, der modernere Begriff. Die entscheidende Komponente ist natürlich auch ein Analog-Digital-Wandler. Ja. Und ja. Ja, ja. Naja gut, der Frequenzbereich ist, meinst du jetzt den Frequenzbereich, was ich empfangen kann oder das, was er wandeln kann? Also es gibt Analog-Digital-Wandler, die erreichen, also die kein RTL 2832 sind, die auch diese Raten dort erreichen.
Die Frage ist, kann ich das irgendwie auf der Platte?
Weiß ich jetzt nicht. Also, wie gesagt, es gibt auch andere Analog-Digital-Wandler, die, also da geht es ja auch dann um so eine Geschichten wie Rauschabstand und so eine Geschichten. Und keine Ahnung, ob der jetzt dafür prädestiniert ist. Also es gibt Analog-Digital-Wandler, die eigentlich dafür prädestinierter sind. Und vor allen Dingen da oben bitte, ne? 8-Bit-Auflösung. Also man sollte vielleicht bei einem Oszilloskop oder Oszillograph, na doch 10, 12. Ja, und 8 ist ein bisschen wenig, finde ich. Also da gibt es spezialisiertere Schaltkreise, glaube ich. Gut, RTL, SDR unter Linux. Oder noch eine andere Frage dazu zur Hardware?
Der Grund, warum du dich jetzt für dieses Setup entschieden hast, ist, weil du eben keine nicht diese Ressource gefunden, dann stärker leistungsstärkere Fächer haben wolltest, um die Signale zu nutzen. Also die Flexibilität von einem SDR hast du quasi eingebüßt zugunsten der Kompaktheit und des Stromverbrauchs.
Meinst du jetzt zu dem DAP-Empfänger?
Ja.
Ja, also.
Warum du dich für dieses Setup, dieses DAP-Empfänger
so das ist erst dann dazu gekommen, als ich darüber nachgedacht habe, einen Vortrag zu machen. Dann dachte ich mir, okay, erzählst du über DAB, Internetradio und Radio von früher und Radio deiner Erlebnisse. Und dann dachte ich mir, okay, du hattest ja mal vor Jahren mal einen Vortrag auf CLT gehalten über SDR. Eigentlich gehört das da ja auch dazu. Und deswegen habe ich das mit in diesen Vortrag reingenommen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt übrigens dann auch meinen alten SDR-Skript-Stick rausgenommen, irgendwo in der Schublade wieder erstens gefunden, war schon schwierig genug, und dann an meinen Rechner im Büro beziehungsweise in meinem Bastelzimmer rangeknallt, und die Programme kommen dann gleich hinten noch und höre dann DAB und UKW zum Beispiel über meinen SDR-Stick. Aber für dieses Gerät mit dem Raspberry, mit dem 7 Zoll Touch-Display, hatte ich eigentlich diese DAP-Hardware vorgesehen. Es wäre kein Problem, und der Raspberry reicht auch von der Performance her, auch dieses SDR-DAP zu dekodieren. Könnte man auch machen, aber für mich war das Gerät schon fertig, und ich habe das jetzt nur wegen diesem Vortrag mit reingenommen, diese SDR-Geschichte. Ist natürlich universeller. Also bei dieser DAP-Karte kann ich zum Beispiel kein UKW empfangen. Es wäre viel, viel cooler eigentlich, wenn man es noch könnte, aber ich habe jetzt keinen Bock mehr, das Ding umzubauen. Ja. Noch eine Frage? Also RTL, SDR unter Linux. Es gibt entsprechende Pakete. Das sind im Prinzip enthalten sie die Treiber dafür, damit man so eine Sticks ansprechen kann. Und was eigentlich viel, viel wichtiger ist, also Treiber sind auch wichtig, es gibt auch ein paar Kommandozeilentools, mit denen man dann schon mal ein bisschen losmachen kann. Es gibt auch Bibliotheken in jeder erdenklichen Programmiersprache. Und Überblick sieht man hier, kann man gerne mal nachlesen. Ich habe jetzt mal 3 Dinge rausgeholt, SDR und endlich mal Radio hören. Das ist jetzt eins von diesen SDR-Tools, die man sich mit installiert, wenn man RTL-SDR installiert. Das ist RTL-FM, mit dem man dann im Prinzip frequenzmodulierte Signale empfangen kann. Kommandozeilentool, unschwer erkennbar. Man muss also ganz viele Parameter ranknallen. Also man sieht da zum Beispiel minus F, das ist, es wird dort eine Frequenz von 106,2 MHz. Das ist, glaube ich, bei uns in Brandenburg, Antenne Brandenburg oder irgend sowas, keine Ahnung, kann man dort empfangen. Die Samplerate, das Demodulationsverfahren dort oben, minus M, FM, das ist also dieses Demodulation schaltet man dann ein. Samplerate, keine Ahnung, Puffer, irgendwas macht für die Soundkarte. Ja, okay. Ja, und dann, wenn man das dann so anschaltet und das dann loslässt, dann sieht das irgendwo so aus. Der Output, das ist der Stick, den ich da benutzt habe, das ist ein Noxon-Stick. Und okay, Mono, dann muss man bestimmt noch ein anderes Parameter einschalten, das man noch mal Stereo haben will. Aber das ist ja nur so ein bisschen zum Testen, weil es gibt eigentlich viel, viel coolere Dinge. Das ist hier zum Beispiel Welle.io. Das ist ein reiner DAB-Plus-Empfänger für SDR-Sticks. Den finde ich eigentlich relativ cool. Den benutze ich übrigens dann zum Beispiel auch auf meinem Desktop-Rechner, wenn ich meinen SDR-Stick dran habe. Gibt es übrigens auch für Android. Also man kann natürlich auch einen SDR-Stick an sein Android-Handy anschalten und dann gibt es eine Android-Version von Vella.io und dann kann man auch auf seinem Android-Handy DAB-Radio hören. Und zweite Geschichte, jetzt kommt der Marconi wieder ins Spiel. Ich kann diesen Namen dort nicht aussprechen, ich sage jetzt mal Wilhelm, weil das ist nämlich die italienische Bedeutung für Wilhelm. Hat mir irgendjemand im Frühjahr in Chemnitz gesagt, ja, das ist doch Wilhelm. Also der heißt Wilhelm Marconi, ist ein Italiener, das ist ein italienischer Name. Und der Programmierer dieser Software oder der Entwickler dieser Software hat diesem Menschen im Prinzip diese Software gewidmet. Die heißt wirklich Guglielmo. Kann jemand Italienisch?
Ich habe meinen Arbeitskollegen, aber wir haben das immer nur Gugli genannt.
Okay, also ja, aber ist leichter zu merken, ist Wilhelm übersetzt. Und das ist eine Software, setzt auch auf diesem SDR-Stick im Prinzip auf RTL-SDR und stellt auf der einen Seite einen DAB-Empfänger dar und auf der anderen Seite einen UKW-Empfänger. Also rechts ist DAB, nee Quatsch, links ist DAB, rechts ist UKW.
BBC könnte man jetzt hier nicht
empfangen, oder? Nee, also das Bild habe ich noch selber, also das ist so das Bouquet aus Brandenburg, das habe ich jetzt von der Webseite geklaut, aber das GitHub ist Open Source, also ist ungefährlich dieses Bild. Weiß nicht, ob das ein Engländer ist, keine Ahnung. Da oben steht sein Name, okay. Weiß ich nicht, ja. Nee, klar, also BBC ist ein bisschen, als DAB kann man hier in Deutschland nicht empfangen. Gut, Fragen bis hierher? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Okay, so, wer hat schon mal 1985 Radio gehört? Wer war schon so groß, dass man 1985 Radio hören kann? Ich hatte jetzt gerade schon das Bild da gehabt. Kann damit jemand was anfangen? Live Aid. Das war für mich auch so ein Hörfunkereignis. Da kamen zwei Dinge bei mir zusammen. Einmal, ich war im Osten, ich konnte nicht dorthin. Das Alter hätte ich gehabt, dorthin zu kommen, aber ich kam nicht dorthin. Und das Zweite, was noch dazu kam, ich war zu der Zeit bei der Armee gewesen. Also NVA. Und zu dem Zeitpunkt fand eben dieses Konzert statt. Also wer es nicht kennt, ich denke mal, das weiß jeder. Das war ein Konzert, 16 Stunden lang, in zwei Stadien. Einmal im Wembley-Stadion in London und im JFK-Stadion in Philadelphia. 16 Stunden lang Musik, ging im Prinzip um den Hunger in Afrika. Da kamen, ich weiß gar nicht, ich habe es mir aufgeschrieben, 200 Millionen deutsche Mark kamen dort zustande. Keine Ahnung, wie viele Bands dort gespielt haben. Was ich interessant fand, war, also einmal, und da kommen mir dann auch immer die Tränen, fanden auch diese 25 Minuten legendär Queen statt. Was auch der Abspann bei dem Film ist, Bohemian Rhapsody. Ich heule immer wie ein Schlosshund, wenn ich dort im Kino sitze. Und das war die eine Geschichte. Und für mich als Metal-Fan, als ich diesen Vortrag vorbereitet habe und nochmal ein bisschen über Live Aid nachgelesen habe, welche Bands dort gespielt haben, war für mich ganz erstaunlich, dass auch Judas Priest dort zum Beispiel gespielt hat. Wusste ich gar nicht. Anderthalb Milliarden Menschen haben dieses Konzert gehört. Ich habe das auf einem kleinen Transistorempfänger. Ich war zu der Zeit ich habe auf dem Flugplatz gedient und bin dort Wache gelaufen zu dem Zeitpunkt mit meinem kleinen Transistorempfänger und war total happy, dass ich das Zeug dort hören konnte. Also das war für mich auch so ein einschneidendes Erlebnis. Und wenn ich drüber nachdenke und wenn ich dann auch immer diesen Film dann nochmal sehe, Bohemian Rhapsody, dann ist es für mich immer, da kriege ich immer Gänsehaut. Also das ist immer voll cool. Also es war für mich auch so ein Erlebnis, was man nicht vergisst übers Radio. Gut. DAB-Radio haben wir gemacht, SDR-Radio haben wir gemacht, wir haben uns über die Geschichte unterhalten. Das moderne Zeug ist das dort, Internetradio. Es ist im Prinzip Hörfunk über das Internet. Eigentlich gar kein klassisches Broadcasting, sondern jetzt kommen eigentlich auch die Nachteile zum Tragen. Es setzt ein Internet, also Broadcasting bzw. Radio, die Grundidee war ja, jeder kann überall Radio empfangen. Und beim Internetradio ist es leider nicht so. Es setzt einen Internetanschluss voraus, sei es jetzt über WLAN, LAN, keine Ahnung, oder Satelliteninternet, wer sich es leisten kann, keine Ahnung. Und das ist die eine Geschichte. Und die zweite Geschichte ist, die Bandbreite ist beschränkt. Und das ist übrigens auch kein Broadcasting, es ist eigentlich ein Peer-to-Peer. Ja, also ich habe einen Empfänger, melde mich bei einem Internetradio-Provider an und das ist also im Prinzip eine Zwei-Punkt-Verbindung. Ne? Und nicht so klassisch Broadcasting. Der große Vorteil ist natürlich, deswegen Frage von BBC war natürlich vorhin cool, ich kann jetzt auch BBC empfangen, ich kann auch den japanischen, keine Ahnung, Sender empfangen oder ich war auch vor ein paar Jahren mal in Kuba, es gibt immer noch Zeiten, wo ich mir dann so den kubanischen Staatssender anhöre, weil ich die Musik auch ab und zu mal cool finde und wenn die dann Spanisch quatschen, finde ich es noch cooler. Habe ich natürlich die Chance, ja. Habe ich bei DAB nicht, habe ich bei UKW nicht, habe ich mit STR, was ja dann alles irgendwie so zusammengemuschelt ist, nicht, habe ich dort nicht, aber bei Internetradio habe ich das. Die Voraussetzung ist natürlich, dass die Länder auch ihr Internet freigeben. Ja, also in der heutigen Zeit ist es immer ein bisschen schwierig. Keine Ahnung, wer jetzt gerade wieder irgendwelche Internetverbindungen ins Ausland hat. Ich glaube, ich hatte letztens nachgeguckt, ob ich ein Internetradio aus Nordkorea mir mal anhören konnte. Ich glaube, ich habe keinen Sender gefunden. Und also das sind dann so die Beispiele. Ne? Also man kann damit auch sehr, sehr rigide regulieren und sagen, ja okay, ich lasse jetzt da keine Leute in mein Internet und umgekehrt. Aber eigentlich ist es ein ganz großer Vorteil, keine regionalen Empfangsbeschränkungen. Verbreitet seit den 90er Jahren, okay, eigentlich alles uninteressant. Die Technik, die dahinter steckt, das ist im Prinzip ein Audio-Streaming, also eine kontinuierliche Übertragung von Audiodaten und weiteren Metadaten. Es werden Kompressionsverfahren wie zum Beispiel MP3 oder OGG oder was auch immer, was es da alles gibt, verwendet, meistens auch nochmal in Containern gepackt und es gibt im Prinzip Streaming-Sendern und Streaming-Clients. Die große Geschichte, wenn man sich eigentlich ein eigenes Internetradio baut, ist, woher kriege ich die Sendeliste? Also man kennt ja diese, jetzt komme ich wieder bei diesem Kaffeeverkäufer, da gibt es auch Internetradios und nach 3 Jahren kann es passieren, ja toll, die Datenbank, die da irgendwo im Internet ist, die ist jetzt zugemacht, weil der Hersteller der Meinung ist, gibt es nicht mehr, kann ich keinen Sender mehr einstellen. Die Firmware lässt nichts anderes zu, ich müsste umflashen, keine Ahnung. Und das ist jetzt mehrmals schon in Deutschland und in der Welt passiert. Also wo kriegt man eigentlich diese weltweite Stationsliste her? Und ich habe, wird wahrscheinlich einige von euch schon kennen, dieses radiobrowser.info gefunden. Da hat eine wunderschöne API-Schnittstelle, mit der man sich, wie auch immer, mit der Programmiersprache seiner Wahl dran setzen kann und bis zu 36.000 Stationslisten, das stimmt nicht ganz. Ich habe letztens erst wieder meine Datenbank für mein Internetradio aktualisiert, da waren jetzt 39.000 Sender verzeichnet. Ist frei verwendbar, ohne Registrierung, man braucht keinen API-Key, kein Token, kein irgendwas. Also wenn man Internetradio-Adressen braucht, ist das die richtige Adresse. Da sind dann auch Metainformationen, wie beliebt das ist, wie das Senderlogo aussieht, in welchen Übertragungsraten die das überspielen. Also und auch sind auch getaggt die ganzen Geschichten. Also ganz tolle Datenbank, kann man jedem empfehlen. Meine Implementierung sieht dann ungefähr so aus, die ich dort mal geschrieben habe. Also da oben sieht man Radio Browser Info. Bei mir läuft das ab und zu mal, lasse ich ein Skript laufen, um die neuen Daten, die Datenbank nochmal neu abzuziehen, landet bei mir in der SQLite-Datenbank und dann habe ich im Prinzip so eine Suchmaske darüber gepackt, wo man so nach den wichtigsten Dingen in dieser Datenbank suchen kann, also nach Namen, nach Text, nach Country Code, Sprache, keine Ahnung, dann kann man das immer weiter eingrenzen und dann kriegt man dann eine gefilterte Liste und kann sich das dann zu seinen Favoriten hinzufügen und wenn man das gemacht hat, also anhören kann man sich das dann auch noch, bevor man es sich zu seinen Favoriten spielt und dann die eigentliche Oberfläche ist dann das hier, man hat dann seine ausgewählten Sender und kann dann sich den Sender seines Vertrauens oder seines gerade Gemütszustand aussuchen. Meine Frau muss immer früh morgens sich das hier anhören und kann es dann abspielen, sieht dann das Sendelogo und wenn dann noch was Vernünftiges geschickt wird, dann sieht man noch die Metainformationen. Okay, Fragen bis hierher? Also auch sehr spartanisch. Man muss im Hinterkopf haben, 7 Zoll Touch, ist auch alles touchfähig. Deswegen sieht es auch sehr spartanisch aus. Aber reicht auch vollkommen. Mehr braucht man ja eigentlich gar nicht.
Der Hintergrund ist nämlich nur, ich habe verschiedene UKW-Empfänger in der Wohnung und Sonos-mäßig möchte ich das Ganze natürlich sehr latenzfrei überall haben, was mit Internetradio selbst bei gleichzeitigem Play nicht hundertprozentig ist und einfach die, um die wiederzuverwerten, um zu sagen, ich möchte einen zentralen DAB-Sender in der Wohnung, der auch nur in meiner Wohnung strahlen muss und dann jeden UKW-Empfänger versorgen.
Also U-Green kannst du nicht als Sender umfunktionieren. Man könnte jetzt so einen SDR-Stick, die ganz speziellen könnte man als Sender umfunktionieren. Aber bei deiner Geschichte würde ich einfach sagen, stell dir irgendwo einen Raspberry hin, wo dieser U-Green dran ist und dann installierst du noch eine Lösung wie iCast oder irgendwas, so einen Streaming-Server noch darauf, der das dann weiter irgendwo streamt. Genau. Ja. Je nachdem, wo du es haben willst, schaltest du den Empfänger ein und dann kriegst du das gestreamte Signal. Also so würde ich es jetzt auf Anhieb mal machen. Vielleicht fällt da mir, würde einem dann noch was besser sein. Aber so, das wäre so iCast oder gibt ja noch andere Lösungen. Ja. Ich überlege gerade, Internetradio könnte man auch noch anders machen, das hatte ich in der Lösung, die da ganz vorne, die kaputt gegangen ist, da habe ich ein MPD benutzt, MPD, also Music Player Daemon, genau, und da kann man, also damit kann man seine Musiksammlung einscannen, auch in eine Datenbank und man kann da aber auch Playlisten hinterlegen und eine Playliste muss nicht bei dir auf der Platte sein, irgendwelche Daten, sondern es könnte auch eine URL sein von einem Internetsender. Und bei dieser Lösung ganz am Anfang hatte ich es dann so gemacht, dass dann mein Internetradio, dass ich das in Playlisten, die URLs, die ich empfangen wollte, und dann habe ich das im Prinzip über MPD dann angesteuert, das Internetradio. Das wäre auch nochmal so eine Lösung, ein MPD-Client. Man braucht ja nur einen, also du brauchst irgendwo einen Server, einen MPD-Server und kannst ganz, ganz viele MPD-Clients dann benutzen. Also gibt es auch zum Beispiel auch für Android oder sowas. Und das wäre auch so eine Lösung, zum Beispiel für Internetradio. Gut, noch eine Frage an der Stelle? Ja. Ja. Also ich habe mir die Antenne, wo ist er denn? Ich habe so eine externe Antenne da noch dran. Die es da in dem Shop direkt gab. Bei mir sind auch externe Antennen dran gekauft. Das ist halt ein kleines Kabel, das man nicht noch. Ja. Aber ich habe damit unheimlich schlecht angefangen. Es kommt drauf an, wo deine DAB-Sender sind. Also ich hab das Glück, dass bei mir zwei empfangbar sind. Und der eine steht aber ein bisschen weiter weg und da kommst du dann auf die Jahreszeit, auf den Regen und das Wetter an, dass ich den empfange. Also das ist immer so eine Geschichte, wo der DAB-Sender steht. Aber Harald hat vielleicht eine Lösung.
Ich höre DAB nur im Autoradio. Das würde ich halt ganz gut können, auf meine 50 Kilometer zur Arbeit. Das überall Radio ist genauso gut wie der
Verwaltungssender. Ja. Also es gibt auch tote Löcher in Deutschland, also DAB-mäßig.
Das zeigt mir halt einfach, es gibt Regionen, wo man auch noch eine gut tut und woanders. Ja. Dann noch so auch gerade irgendwo noch DAB halt nicht. Und wir da hinten, NGB gibt es ein Multi-Room-Plugin.
Okay.
Wo man tatsächlich für Latenz
Okay.
Wenn man da nämlich von dem U-Green den Sound einnimmt, kann man nämlich NPD auch als Quelle, könnte man da eine Kombination nutzen.
Stimmt. Das ist auch eine gute Idee. Hast du mitgehört? Es gibt für MPD so ein Plugin, mit dem du zum Beispiel Sound von dem U-Green Board rein, in den MPD reinbekommst und dann wieder weiter streamen könntest. Aber ihr könnt euch ja nachher nochmal unterhalten. Okay. Ich muss mich ein bisschen sputen, glaube ich. Das ist dann so die Insgesamtlösung meines Multimedia, irgendwas Zentrale auf diesem 7 Zoll Raspberry, irgendwas Dingens. Es gibt da eben halt auch noch ein paar andere Programme. Also hier sieht man DAB Radio und den Internetempfänger. Ich habe dann auch noch ein MPD-Client tatsächlich auch noch drauf. Da bin ich noch am Überlegen, ob ich da nochmal selber was programmiere, weil der mir schon einfach zu klein auf diesen 7 Zoll ist und auch viel zu kompliziert. Eigentlich brauche ich auch nur Interpret-Titel raus und dann spielen, bin ich gerade am Überlegen, ob ich was selber baue, softwaremäßig. Dann habe ich noch ein bisschen Wetterzeug. Neuerdings habe ich auch Aktien, habe ich mir noch einen Client geschrieben, wo ich mir online die Aktienkurse von meinem Depot anzeigen kann. Und das Ganze ist dann irgendwie zentralisiert in so einem kleinen Launcher, wo man diese einzelnen Programme starten kann. Und wie gesagt, Oberflächen so einfach wie möglich, damit auch andere Leute das erstens bedienen können und zweitens man so viel Bildfläche hat man auch gar nicht auf so einem 7-Zoll-Ding. Okay, das letzte Radioerlebnis, was ich immer noch pflege und immer noch lebe, ist zur Zeit der Sommerpause. Nee, stimmt nicht ganz. Mein Verein spielt gerade woanders, in einer anderen Liga. Das ist das Heimatstadion meines Vereins, das Olympiastadion in Berlin. Gestern haben wir wieder verloren. Aber für mich ist das im Prinzip ein fester Meilenstein in der Woche, wo ich mich auch sehr drauf freue, wo ich mich schon als 10-jähriges Kind immer drauf gefreut habe. Samstag 15:30 Bundesliga-Konferenz. Ich lege dann die Autofahrten zum Einkaufen auch immer möglichst so, dass ich dort gerade Auto fahre. Also meine Frau, die findet es auch immer schrecklich, wenn sie Fußball hören muss im Autoradio, aber finde ich voll cool. Oder auch so Länderspiele im Fernsehen, ja, ist schön. Im Radio ist es noch viel cooler, weil dann sitzt man da, der textet einen zu und dann muss man sich das vorstellen und das finde ich immer so cool bei der ganzen Geschichte. Deswegen Fußballübertragung oder Sportübertragung, also Fußball ist schon eine coole Geschichte, dass jetzt mein Verein nicht mehr 15:30 am Samstag spielt, vielleicht nächstes Jahr wieder, mal sehen. Aber sieht zurzeit nicht so aus. Okay, paar Links zum Nachlesen und danke.